Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand.
Habe ich euch verarscht? Habt ihr gedacht, was ist denn hier los? Ich höre überhaupt nichts, aber da bin ich und sage hallo und herzlich willkommen zu, was brülle ich eigentlich so, Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid, ich habe einen Frosch im Hals. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt und hier bleibt auch alles, wie es ist. Wenn ich halt einen scheiß Frosch im Hals habe, dann habe ich da halt einen Frosch. Ich habe heute Gott sei Dank genug leckere Sachen da, um den wegzutrinken, den Frosch. Wir haben Gastronomie im Mittelpunkt, wie immer. Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Josa Rödiger. Leute, Getränke sind schon ein merkwürdiges Geschäft. Niemand wacht morgens auf und denkt, heute probiere ich mal eine völlig neue Kategorie. Die meisten greifen seit Jahren ganz automatisch an dieselbe Stelle im Regal und genau deshalb ist es entweder mutig oder ziemlich verrückt, ausgerechnet dort etwas Neues platzieren zu wollen. Josa Rödiger kennt diesen Markt allerdings nicht aus einer Präsentation oder aus einem Gründerbuch, er kennt ihn von der anderen Seite des Tisches. Bei Krombacher war er im Vertrieb, später bei Lemonade und Charity, er hat mit Händlern verhandelt, Regalmeter erkämpft, Produkte im Markt platziert und erlebt, warum manche Marken durch die Decke gehen und andere trotz guter Idee einfach keine Chance bekommen. Ja, und eigentlich spricht so ein Lebenslauf eher dafür, auf Nummer sicher zu gehen. Josa Rüdiger hat sich stattdessen entschieden, genau das Gegenteil zu tun. Gemeinsam mit Bejan Maschak gründete er Junis und hat nichts Geringeres vor, als eine neue Getränkekategorie zu etablieren. Keine Limonade, kein Wasser, sondern Natural Soda. Das klingt erstmal nach einer guten Idee. Die eigentliche Arbeit beginnt allerdings erst danach. Denn plötzlich muss nicht nur das Produkt überzeugen, sondern auch der Handel, die Gastronomie, Investoren und am Ende muss er Menschen überzeugen, die eigentlich nur schnell etwas zu trinken kaufen wollten. Der Getränkemarkt ist schließlich gnadenlos ehrlich. Monate voller Entwicklung, Kalkulation und Verhandlungen können an einem einzigen Schluck scheitern. Wie erkennt man also eigentlich eine Lücke in einem Markt, der seit Jahrzehnten von den größten Marken der Welt dominiert wird? Wann wird aus Erfahrung ein echter Wettbewerbsvorteil und wie viel Produkt steckt am Ende in einer erfolgreichen Getränkemarke und wie viel Vertrieb, Timing und Beharrlichkeit? Und genau darüber sprechen wir jetzt. Ich sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei Studio Gastro, Josa Rödiger.
Ja, vielen Dank.
Ja, moin.
Moin.
Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar.
Ja?
Ja.
Warum wunderbar?
Mir geht's wunderbar,
das
weil...
Das geschäftliche Hintergründe?
Nicht nur. Also mir geht's wunderbar, weil es in meiner Familie gut geht.
Ja,
und
schön.
Weil ich mich gut fühle, weil das Geschäftliche gerade gut läuft, spaßig ist und super aufregend.
Und aufregend ist, ne?
Sehr aufregend.
Also wir werden logischerweise heute über dein Produkt, euer Produkt sprechen. Ich werde gleich mit dir zusammen noch einmal für all die Croutons, die immer noch nicht wissen, wer da was Junis ist, genau erörtern, was es ist, warum man höchstwahrscheinlich schon bald gar nicht mehr dran vorbeikommt. Aber ich würde vorher nochmal ganz kurz verorten, ohne dir zu nahe zu treten, glaube ich, dass es noch 2,5 Menschen in der Republik gibt, beziehungsweise uns hört man ja weltweit, die nicht ganz genau wissen, wer du bist. Du bist Mitbegründer und Geschäftsführer der Junis GmbH und Junis Natural Soda, richtig?
Das ist korrekt.
Das ist korrekt. Und das ist ein kohlensäurehaltiges Near-Water-Getränk mit, wie es hier steht, 50-20% echtem Fruchtsaft, 100% natürlichen Zutaten und nur 1,9 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also ihr seid ohne Zuckerzusatz und ohne Süßstoffe.
Das ist korrekt, genau.
So. Und du bist aber in deiner ganzen Vita, kommst du jetzt nicht irgendwie wie sagt man, Dingsbums aus der Box? Wer kommt aus der Box?
Das weiß ich auch nicht, wer aus
der... Warte mal, da müssen wir jetzt drauf kommen. Wer kommt denn aus der Box gesprungen?
Das weiß ich
Fritz
nicht.
Aus der Box?
Ich weiß nicht, aber
Fritz ist von Outside Box.
Fritz ist von Outside Box, aber ich finde auch gut, wenn man sagt, da kommt Fritz aus der Box.
Fritz aus der Box. Also jedenfalls, du warst Vertriebsleiter bei Krombacher, du warst später Director of Sales bei Lemonade und Charity. Wie ich finde, immer noch zwei der bestgewordetsten Getränke der ganzen Welt. Also Lemonade und Charity, für all die, die es nicht wissen, es ging ja wirklich darum, auch was karitativ Gutes zu tun.
Genau.
Und da bei einem Tee auf Charity zu kommen, bei einer Limonade auf Lemonade, also Aid, Englisch für Hilfe, das ist schon stark. War das deine Idee?
Das war nicht meine Idee, schade. Dafür bin ich da zu spät rein, aber es ist hervorragend geworden.
Also du weißt, wie man etablierte Marken im Non-Alkohol-Segment platziert und hast dann 2026 angefangen, formell zu gründen, Junis.
Genau.
Und hast das Konzept Natural Soda entschieden, so langsam aber sicher in den Markt zu bringen. Oder erzähl du doch mal. Ich lese ja hier nur ab, das kann ja jeder.
Ja, ich glaube, wenn ich darf, gehe ich nochmal einen Schritt zurück.
Mach bitte.
So ein bisschen, wo ich herkomme. Ich bin Hamburger, ich komme auch gebürtig aus der Sternschanze und habe mein Abi mit Ach und Krach irgendwann in Altona gemacht und bin dann in die Ausbildung rein. Weil ich keine Lust hatte, irgendwie nochmal eine Schulbank zu drücken und in die Uni zu gehen und war dann in einer Werbeagentur. Das hat mir so semi gefallen.
Welche Agentur war das?
Das war die To-Do-Werbeagentur. Die saß in der kleine Seilerstraße, also von der Simon von Utrecht abgehen. Also auch in St. Pauli. Ich habe mich gar nicht viel rausbewegt aus dem Viertel. Und bin dann, habe da dann die Ausbildung fertig gemacht. In der Zeit hatte ich immer noch so ein bisschen, ja, war ein bisschen umtriebig und nicht ganz konzentriert, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dann ist meine Mutter gestorben, als ich 20 war und danach.
Du bist 90er Jahrgang.
Ich bin 90er Jahrgang, genau, also auch schon wieder ein bisschen her. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich nochmal, dass ich irgendwie ein bisschen Gas gebe und mich ein bisschen mehr konzentriere als vorher und bin dann nach Köln nochmal gegangen, um zu studieren. Habe aber eigentlich während des Studiums super viel einfach nur in der Gastro gemacht. Habe in der Gastro gearbeitet während des Studiums. Hatte immer wenig Geld irgendwie zur Verfügung, um viele Freiheiten zu haben und unabhängig zu sein. Habe in der Gastro gearbeitet. Habe mich während des Studiums selbstständig gemacht mit so einer Plattform für die Gastronomie, weil ich viel unterwegs war in Köln während des Studiums.
Feiermäßig.
Feiermäßig. Auch
hast und viele Scheißgetränke probiert.
Ja, auch gute, so will ich es gar nicht sagen. Aber ich habe auf jeden Fall viele Getränke probiert, sagen wir es so. Und habe aber gemerkt oder auch mit vielen Gastronomen gesprochen, dass da irgendwie das Ausgehverhalten der Kölnerinnen und Kölnern immer weiter runtergeht, weil die Leute immer ambitionierter studieren und schneller wieder aus Köln raus sind. Und dann hatte ich so eine Software entworfen, beziehungsweise so eine digitale Plattform für Happy Hour, wo ich versucht habe, Studierende wieder in die Gastro zu bekommen an einem Dienstagabend oder an einem Mittwochabend. Das hat auch ganz gut funktioniert, hat ein Gründerstipendium von der Uni Köln, aber bin dann.
Das heißt, ich habe in der Naturwissenschaftsvorlesung gesessen, hatte nichts Besseres zu tun, als auf mein Smartphone zu gucken, habe dann auf die App gedrückt und habe geguckt, welche Bar im belgischen Viertel ab 14 Uhr vielleicht eine Happy Hour anbietet.
Korrekt. Also sogar.
Gute Idee eigentlich. Ja,
sogar noch besser. Du bist theoretisch abends durchs belgische Viertel gelaufen und wenn du in der Nähe von einem Laden warst, in einem Radius von irgendwie 400 Metern, der.
Hast du einen Push bekommen.
Genau, der den Gin Tonic nur für 3,50 raushaut an einem Dienstag. Abend, um dich da anzulocken, dann hast du das relativ schnell mitbekommen.
Ich würde jetzt aber ketzerisch sagen, kann offenbar nicht funktioniert haben, weil ich habe noch nie was davon gehört.
Korrekt. Hat nicht funktioniert.
Ah, wirklich?
Nee, hat wirklich nicht funktioniert.
Aber eine App, wo man Bier austrinkt, das funktioniert.
Ja, da stecken wir nicht so drin. Ne?
Das geht's ja wohl nicht.
Das hat so auf jeden Fall nicht funktioniert und auch die, also wir hätten, glaube ich, große Investoren gebraucht. Aber das waren so meine ersten Berührungspunkte ins Gründen. Und bin dann, witzigerweise habe ich dann ein bisschen was von der Welt sehen dürfen, dadurch, dass ich dann bei so einer Gameshow auf Pro7 mitgemacht habe, die mich irgendwie auf der Straße angesprochen haben.
Was war das?
Himmel oder Hölle mit Jochen Schropp.
Ja.
Wurde nie ausgestrahlt. Es war für mich super, super.
Deine wurde nie ausgestrahlt.
Meine Folge.
Aber die Sendung gab's.
Genau, die Sendung gab's. Ich war in der ersten Aufzeichnung, deswegen hatten sie sich entschieden, das später auszustrahlen. Dann wurde die Sendung aber super schnell abgesetzt.
Was eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn du nicht in der ersten Sendung gewesen wärst, weil da ruckelt es ja immer noch mal ein ganz klein bisschen. Aber schade, okay.
Ja, ich war froh, dass es nicht ausgestrahlt wurde.
Ach, du warst froh?
Ja,
schon
genau. Ja, man muss sich vorstellen, meine Schwester als Richterin, die hat gehofft, dass ihre Familie,
so,
dass
niemand Rüdiger, aus der
Familie, dass kein Rüdiger da öffentlich sich
völlig
blamiert.
Euer Erwin, ist das ihr Bruder gewesen?
Ja, genau, nach dem Motto.
Ja.
Aber ich bin da ganz happy irgendwie mit 25.000 Euro dann rausgegangen und hatte das erste Mal Kohle, um wirklich irgendwie reisen zu gehen und viel zu sehen von der Welt und das habe ich dann gemacht. Also ich habe das Geld auch nicht gespart.
Wie lange dauert denn das, bis man sowas überwiesen bekommt? Also du gehst am Freitagmittag raus?
Ja, lange.
Drei Monate.
Bis der Anwalt schreibt, ich brauche das Geld.
Wirklich?
Ja, so ein bisschen
Schweine.
Nach dem Motto. Ja.
Was war das für eine Produktionsfirma, piepsen wir? Weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht mehr. Aber eine ganz bekannte.
Also, ITV?
Ja.
ITV?
Ja, ja, irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch gut. Schon wieder.
Aber wirklich, hat lange gedauert.
Hat lange gedauert. Ich habe aber danach, ich bin einen Tag nach der Aufzeichnung, das weiß ich noch, als ich wusste, ich habe 25.000 gewonnen. Mein bester Freund Bijan, mit dem ich auch das Getränk jetzt gegründet habe, der hat in Barcelona zu der Zeit studiert und da war das Sonar Festival.
Ja.
Und wir haben extra wegen der Gameshow schon den Flug verschoben und dann bin ich am nächsten Morgen direkt losgeflogen und habe Bijan gesagt, bitte leih mir Geld, dann gebe ich hier auch alles aus. Und das hat er gemacht und dann hatten wir eine richtig gute Zeit in Barcelona mit viel Strandspielzeug und viel, ja. Das war funny.
Also bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, finde ich, bringt wirklich dein Leben alles mit, um eine sehr erfolgreiche Gründergeschichte zu schreiben, um irgendwann in der Dokumentation genau das Gleiche nochmal zu erzählen, wenn über dich gesprochen wird, wenn die Coca-Colas dieser Welt eure Getränke aufgekauft haben und ihr euer eigenen Festivals organisiert und eure eigenen TV-Shows produziert. Das finde ich schon mal toll, dass jetzt natürlich dein Geschäftspartner auch noch dein bester Freund ist oder dein bester Freund jetzt auch noch Geschäftspartner ist, bedingt natürlich dann natürlich auch noch zusätzlich, dass man sich wahrscheinlich sehr gut vertrauen kann. Du bist jetzt, um hier ganz, ganz kurz direkt reinzugehen, du bist dann ja komplett, ich habe es eben schon ein, zwei Mal angesprochen, in den Getränkevertrieb rein, wahrscheinlich dann nach deinen Reisen. Und hast also mit Lemon Tea und Cherry Tea und Krombacher also Produkte betreut, die allesamt gut funktionieren, aber trotzdem bist du ja in einem Segment mit Getränken, wo man es oft erlebt, dass Versprechen gestartet werden und kurze Zeit später verschwinden die vom Markt. Und wieso gründet jemand, der es eigentlich viel besser wissen müsste?
Genau deswegen würde ich jetzt einfach behaupten. Also man muss dazu sagen, bei der Krombacher war ich für Drinks and More unterwegs. Das ist die Tochterfirma, die auch Erfrischungsgetränke macht. Also die macht alkoholfreie Getränke. Ich war nicht für das Bier verantwortlich, aber bei der Krombacher war ich angestellt.
Kennen wir die Getränke?
Ja, die machen so Proviant Berlin, haben die gemacht. Ich weiß gar nicht, was da aktuell gerade im Portfolio ist. Vitamalz, Vösslauer Wasser haben wir vertrieben. Alles damals klar, auch Vitamin Well, also auch schon
war,
so.
War Vösslauer nicht die diesen neuartigen Drehverschluss hatten, wo man auch den Finger so reinmachen konnte, um das wie so eine Art Handtasche übers Festivalgelände zu tragen?
Genau.
Das war gar nicht blöd.
Genau, bei den PET-Flaschen. Ich war ja damals dann für die Gastro ausschließlich unterwegs und habe dann eher mit den Glasflaschen gute italienische Restaurants mit Vösslauer ausgestattet.
Ah ja, okay, alles genau. Klar. Waren auch tatsächlich schöne Wasserflaschen, finde ich.
Total, auch ein super Wasser zum Wein, ja, das habe ich jetzt so drin, das kriege ich nicht mehr raus.
Leicht perliges.
Genau, und Lemonade & Charity muss ich, glaube ich, nicht zu viel drüber sagen, ist ein hervorragendes Produkt mit einem hervorragenden Background ist ja zumindest schon mal ein bisschen von der Rubrik weniger Zucker auch ein bisschen in die Richtung, wo ich mich jetzt befinde. Und der Wahnsinn dann selber zu gründen ist ehrlich gesagt, der Ursprung davon ist einfach, dass ich schon immer wollte, dass ich schon früh wusste, ich will mein eigenes Getränk machen und dass ich gar nicht so doll datenbasiert immer geschaut habe, wie ist die Nachfrage nach welcher Kategorie, sondern sehr nach Bauchgefühl, Umfeld, alles was ich sehe, alles was ich höre, alles, was ich selber probiere, davon mir immer ja am Ende ein Resultat erschließe, wo ich sage, das ist jetzt gerade en vogue, das kommt an und ich glaube, das ist die Zukunft. Und das ist mit dem Produkt jetzt, glaube ich, ein absoluter, meiner Meinung nach bislang ein absoluter Volltreffer und notwendig in der Zukunft eine neue Kategorie oder einen neuen Standard im Getränkeregal zu setzen.
Bevor wir auf den vermeintlich neuen Standard ganz intensiv zu sprechen kommen, du musst mir helfen. Das heißt, du hast relativ früh, warum auch immer, ein Faible dafür entwickelt, Getränke aufmerksamer zu trinken als andere Leute, weil dich wirklich interessiert hat, was gibt es außer Coca-Cola noch für ein Cola-Getränk? Was gibt es außer einer Apfelschorle noch für ein schorliges Getränk? Und hast das dann vom Packaging über die Haptik, über den Geschmack, über die Art, wie es sich in deinem Mund anfühlt, runtergeht, aufstoßen erzeugt oder auch nicht, seziert und hat das eine richtige Begeisterung dafür?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, wenn man aus diesem Getränkeregal, aus diesem klassischen Getränkeregal im Supermarkt rauszoomt, dann sieht das ja alles nach einer Masse aus und dann würde jeder sagen...
Es sieht schrecklich aus.
Ja, dann würde jeder sagen...
Viel zu bunt.
Genau, es gibt ja alles. Es kann ja gar nichts mehr Neues geben im Getränkesegment, weil alles ist irgendwie auffindbar im Regal. Wenn man sehr reinzoomt und sich die Sachen ganz genau anschaut, dann dann sieht man, es sind halt schon noch irgendwie Lücken drin, die man füllen kann. Und ich habe von Anfang an nicht nur viel hier in Deutschland ausprobiert, sondern auch in anderen Ländern, überall, wo ich mich aufgehalten habe, habe ich die Getränke probiert. Mein erster Blick in jedem Restaurant geht auf die Getränkekarte, in jedem Bistro, irgendwie in den Kühlschrank. Das ist so meine Bewertungsgrundlage einer Gastronomie am Ende auch.
Wahnsinn. Also ich hänge immer noch daran, weil ich habe nie darüber nachgedacht, natürlich denke ich darüber nach, schmeckt mir das, was ich trinke, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie es mir wirklich schmeckt. Also klar, man ist wahrscheinlich auf wenigen Gebieten so festgefahren in einer Erstbestellung, also wenn man ein Restaurant betritt, einen Kiosk betritt, wo auch immer, den ersten Griff zu machen zu dem, was man kennt, was man mag. Bei mir wäre es immer eine Coke Zero. Ich mag einfach Coke Zero total gerne. So gerne, dass ich eine Original einfach nicht mehr mag und mir fast schon einbilde, dass ich sie nicht vertrage. Mhm. Also ganz absurd. Drill ist bei mir gerade ganz hoch im Kurs, weil ich finde, dass die sehr viel richtig machen. Erstmal mit der Expertise von André Schürrle, dem nehme ich das einfach ab, dass er etwas kreiert hat, was er selber braucht, dementsprechend total benutzt. Also wird es ja wohl gut sein. Dann mag ich die ganze Art vom Packaging-Design her ganz gerne. Und es bedient natürlich eine Welt, die wir beide ja auch ganz gut kennen. So diese etwas, ich sag mal, Extremsportarten für jedermann. Also jetzt nichts, wo man jetzt außergewöhnlich gut sein muss, aber wo man sich schon ein bisschen anstrengen darf. Also das verstehe ich schon. Aber dass ich dann in irgendeiner Form mal vor so diesem riesengroßen Regal stehe und einem anderen Getränk Zugang zu mir gebe, was muss da im Verbraucher passieren? Also ich habe selber 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet und weiß natürlich, dass ein gutes Packaging-Design oder ein guter Claim oder ein guter Dispenser funktionieren kann. Aber was weißt du aus deiner Zeit bei Krombacher und Co., aus deinen Anfängen, wo liegt da vielleicht so diese kleine, aber feine Stellschraube, an der du die Möglichkeit hast zu drehen?
Das ist für mich ganz klar in der Marke und der Emotionalisierung eines Getränks oder einer Marke. Das heißt, klar, ein schönes Design kann verkaufen und dein Bedürfnis, in den Supermarkt reinzugehen, und das spielt zu dem Punkt auch rein, ein Produkt kann lecker sein und ich kann viele Produkte probieren. Womit ich mich viel beschäftigt habe, ist die Gewohnheiten. Wann trinkst du deine Cola Zero oder wann trinkst du ein anderes Getränk?
Guter Punkt.
Zu welcher Tageszeit trinkst du das? Ja. Wie musst du vielleicht auch gelaunt sein? Wie ist dein Alltag? Was kannst du in deinen Alltag einfach integrieren? Was ist kompliziert? Und wie bewusst trinkst du in deinem Alltag eigentlich Getränke? Und das sind alles verschiedene Faktoren, die auch in dieser Kaufentscheidung am Ende reinspielen. Aber die ganz harten Fakten natürlich, wenn du einen Erstkäufer oder eine Erstkäuferin willst, dann brauchst du natürlich ein ansprechendes Design. Und am Ende muss natürlich auch die Person Lust haben auf diese Kategorie. Ja? Und auch wenn viele behaupten würden, mir ist die Kategorie erstmal egal, sondern mich spricht einfach das Getränk an, ist unterbewusst immer sehr viel mehr dabei als einfach nur ein Aussehen oder das Bedürfnis jetzt nach, ich brauche jetzt unbedingt was Süßes, sondern es sind viele Faktoren.
Okay, also ihr nennt Junis jetzt nicht Limonade und auch nicht Wasser, sondern ich habe es schon ein, zwei Mal fallen lassen, ihr nennt es Natural Soda. Blöde Frage. Kann man eine Getränkekategorie einfacher finden?
Nee, kann man nicht. Aber wir wollen's. Und das ist unser Ziel, weil mein Bestreben war jetzt nicht anzutreten und zu sagen, ich gründe jetzt einfach ein Getränk und dabei bleibt's. Und ich werde jetzt noch irgendwie ein, zwei Sorten hinzufügen und ich werde ein paar Fans haben, die das Produkt gut finden. Sondern ich glaube, es ist einfach etwas größer. Die Kategorie Nearwater, die besteht so. Die Kategorie Nearwater ist.
Nearwater, N-E-A-R.
Genau. Ist am Ende Wasser mit Geschmack. Und selbst da gibt es.
Nichts, was es noch nicht gäbe.
Das gibt es häufig. Jede Wassermarke hat theoretisch auch ein Wasser mit Zitrone inzwischen. Der Markt.
Langweilig.
Das sagst du. Ich habe da eine ähnliche Meinung zu, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, als wir haben. Wir bewegen uns schon in den Zwischenraum zwischen Nearwater und Limonade. Mir ist wichtig, einen vollwertigen und runden Geschmack zu haben, Spaß zu machen, als Marke bold zu sein und nicht der Ersatz für Wasser zu sein mit ein bisschen mehr Touch, sondern ein vollwertiges Getränk, was der neue Standard ist. Genau.
Okay, das heißt, der Anspruch, was ich ehrlicherweise total beneide, im positivsten Sinne, der Anspruch ist wohl ganz offensichtlich von Anfang an sehr, sehr hoch gewesen. Also gekommen, um zu bleiben. Ne? Also nicht um zu gucken, was geht, sondern ihr habt eine ganz klare Vision und ihr wollt im Idealfall nicht nur aus dem großen Regal greifen, sondern vor allem ins große Regal einräumen. So eine Kategorie entsteht ja nicht dadurch, dass sie einfach auf der Dose steht. Also euch gibt's aktuell als Dosengetränk. Sie entsteht ja ehrlicherweise erst, wenn Menschen irgendwann in den Supermarkt gehen und sowas sagen wie, ich hätte gerne ein Natural Soda, ich hätte gerne ein Junies. Dann ist es ja sozusagen die erste Hürde genommen. Kann man so einen Begriff tatsächlich in den Alltag bringen?
Kann man. Ja, bin ich von überzeugt. Es bedarf...
Oder entscheidet allein der Markt, ob so eine Kategorie überhaupt gebraucht wird?
Ja, ich glaube, der Markt am Ende entscheidet immer. Man muss halt alles dafür tun, dass die Nachfrage nach dem Produkt, was wir jetzt haben, auch den Weg findet in diese Kategorie, weil die Nachfrage ist da und das Produkt kommt gut an und wir wissen, dass wir mit dem Produkt langfristig auch erfolgreich sein werden. Und dafür ist diese Kategorie geschaffen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
Und dann fangt ihr an, es zu listen.
Genau. Wir fangen es an zu listen. Wir, wie du eben gerade schon gesagt hast, wir sind jetzt nicht gestartet, um die ersten 2 Jahre aus dem Kofferraum Getränke in verschiedene Lokalitäten zu bringen, sondern wir haben gesagt, wir sehen den Need. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir groß können, dass wir groß mitspielen können und haben dafür natürlich ein paar Hebel in der Hand. Für mich...
der Podcast wird produziert von Studio Hebel. Kleiner Witz. Also das ist kein Witz, sondern der Wortwitz. Naja, ihr wisst schon.
Für uns gibt es mehrere Hebel tatsächlich und einer davon ist ein ganz wichtiger, ist die Gastronomie. Ich glaube, dass viele neue Getränke das unterschätzen, schnell in den Einzelhandel wollen, schnell skalieren wollen dort und dadurch, dass ich einfach diese jahrelange Erfahrung habe mit Getränken, die ich in der Gastronomie auch platziert habe, weiß ich einfach um die Wichtigkeit einer langfristigen einer Marke, die langfristig funktionieren muss, aus der Gastronomie. Auf der anderen Seite braucht man, und das ist ein weiterer Hebel, ein sehr gutes Setup. Setup bedeutet im Getränkebereich oder überhaupt als Brand meiner Meinung nach, wer ist bei dir mit drin, wer unterstützt dich und wer sorgt dafür, dass die Message laut ist und wer sorgt dafür, dass die Leute das verstehen, das werde ich alleine nicht schaffen. Ich versuche mit diesem Podcast auch ein bisschen was dazu beizutragen, aber auch dafür gibt es bei uns natürlich Investoren und Supporter, die uns da unterstützen.
Content Creator und Creatorin unter anderem?
Unter anderem, also es ist schon, dass wir mit einigen natürlich auch arbeiten, weil wir natürlich auch Online-Reichweite wollen. Konkret die größten Hebel, weil ich jetzt gar nicht so ein Fan bin davon, dieses klassische Content-Creator-Game zu fahren, ist wirklich, dass wir auf der einen Seite einen Ambassador-Collective haben, das Junies Ambassador-Collective. Das sind inzwischen 17 oder 18 Personen verteilt in Deutschland, die online gar keine große Reach haben, das heißt, es keine klassischen Content-Creatoren sind, sondern Leute, die Communities haben, ja, Leute, die vor Ort lokal was bewegen, im Kreativen, im Sportlichen, in ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben eine Mafi in München, die ein Musiklabel und ein Fashionlabel hat mit Papi tut mir leid, ganz hervorragend. Wir haben zum Beispiel den Aaron hier aus Hamburg, dem das Klinker-Restaurant unter anderem gehört, der für uns Ambassador ist. Wir haben Sarah in Köln als Beispiel, die dort einen queeren Running Club hat, mit einer WhatsApp-Gruppe mit über irgendwie 600 bis 800 Leuten. Das sind Leute, die uns die Kredibilität wirklich draußen auf der Straße geben, um das sozusagen, und die, mit denen wir wundervoll zusammenarbeiten. Das ist ein Teil, was jetzt nicht klassisch Content Creator sind. Und dann haben wir natürlich sehr darauf geguckt, wen holen wir uns auch als Investoren rein, wer sind da unsere Wünsche, wo sehen wir einen super Brandfit und wer versteht nicht, wer findet nicht einfach nur das Produkt lecker, sondern wer versteht die Vision und wer versteht das Bauen einer Kategorie auch.
Also da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen, wer diese Investoren, Investorinnen sind, wer die größten und bekanntesten Content Creator sind, die zum jetzigen Zeitpunkt für euch am Start sind. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das zuvor von dir Erklärte zu sprechen kommen und würde gerne mal meine Geschichte erzählen, wie Junis mich infiltriert hat. Weil das ist wirklich ganz interessant. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben beide eine Vergangenheit in der Werbeindustrie und wissen also, wie Werbung gemacht wird. Ich logischerweise qua meines Alters noch ein bisschen weiter zurück, wie gearbeitet wurde. Damals war es Guerilla-Marketing. Heute ist es das, wovon ich jetzt gleich erzähle. Mir ist Junis einfach nur aufgefallen beim Sport, weil das einfach da rumstand. Aber das ist mir auch, glaube ich, erst beim vierten oder fünften Mal aufgefallen. Und mir ist es dann immer mehr und mehr aufgefallen, aber ich hatte überhaupt keine Verbindung. Ich wusste nicht, was ist das? Ich wusste nicht, wem es gehört. Und ich wusste nicht, was soll das eigentlich? Es war einfach immer mal wieder da. Nicht störend, aber auch nicht irgendwie mega, sondern man hat es mitbekommen. Und irgendwann habe ich mir logischerweise so eine Dose mal in die Hand genommen und habe was davon probiert und habe mir meine Meinung gebildet und habe aber gemerkt, dass es in meiner Sport-Community ein Ding geworden ist. Der Kühlschrank war immer voll damit. Wenn wir irgendwelche Sportreisen gemacht haben, dann war palettenweise Junis mit am Start. Übrigens auch du und dein Partner. Ich hatte aber überhaupt nicht die Connection, dass ihr etwas damit zu tun habt. Also es war sehr charmant geregelt. Es wurde einem überhaupt nicht aufs Auge gedrückt. Es war einfach da. Du hast Durst, trink es. Du hast keinen Bock darauf, trink halt was anderes. Und dann habe ich parallel mehr und mehr gemerkt, wie es auf Instagram ein Ding geworden ist. Weil, ach schau mal, wie auf Knopfdruck kriegen wir hier ganz herzlichen Dank von Veronika höchstwahrscheinlich frisch gekühltes Junis rein in allen bis dato vier existierenden Geschmackssorten. Wir haben Grapefruit, wir haben Zitrone, danke Veronika. Wir haben Pfirsich. Und habe ich richtig Pfirsich.
Und Maracuja.
Und dann habe ich einfach festgestellt, dass es auf Instagram mehr und mehr ein Thema wurde. Immer von Menschen, von denen ich wusste, die haben mindestens eine Gehirnzelle, die so ein bisschen weiter denkt als die durchschnittliche Gehirnzelle. Also das heißt, so ein Trust war auf einmal geboren. Dann habe ich mitbekommen, du scheinst tatsächlich was damit zu tun zu haben. Also der Typ, den ich eigentlich nur vom Sport kenne, den ich in gar keine Kategorie gesteckt hatte, schon gar nicht in ein Dosengetränk. Und dann fing das an so zu gären und dann hat man gemerkt, dass ihr bei Edeka gelistet seid, dann hat man gemerkt, dass es immer mehr Menschen posten, die auch keinen Vertrag mit euch haben, die überhaupt nicht den Auftrag haben, sondern die einfach anfangen, etwas zu kaufen, weil es ihnen schmeckt. Und das dann so, wie man es macht, gerne postet, weil man hofft, dass man irgendeinem, der einem folgt, einen Gefallen tut, weil man ihm einen Vorschlag gemacht hat, einen Serviervorschlag in dem Sinne. Und dann bin ich auch zu Ende. Letzte Woche bin ich hier zur Aufnahme gekommen und da ist eine Mitarbeiterin von Studio Hebel, kam aus dem Supermarkt und hatte zwei Junis-Dosen in der Hand. Und da habe ich sie gefragt, das ist ja krass, warum? Und sie hat mir gesagt, du, weil es einfach gut schmeckt. Und in dem Moment habe ich irgendwie gedacht, ich glaube tatsächlich, das entwickelt sich anders, als man es vielen Getränken sagt. Ja, ja, ihr kommt und dann geht ihr wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid jetzt schon geblieben.
Ja, danke. Also
ich nehme Zitrone.
Bitte. Das ist für mich immer noch ein ganz besonderes Feedback, auch als ich eben ins Büro gekommen bin. Ach, herrlich. Als ich eben hier bei euch...
Die Leute ärgern sich immer richtig, wenn man sowas macht. Ja.
Ja, aber selbst bei mir auf den Kopfhörern hört sich ganz überragend an. Immer wieder Feedback zu bekommen dazu, dass das Produkt wirklich gut ist und wir bekommen auch ganz viel Feedback und auch ganz viel von Frauen, die sagen, sowas habe ich immer gesucht. Und das, klar, das finde ich, ist für mich besonders und das nehme ich auch besonders wahr und gerade irgendwie, wenn Leute mir sagen, wie toll sie es finden und vielen Dank, dass du dieses Produkt rausgebracht hast. Ich bin großer Fan. Ja, das finde ich hervorragend. Und das ist genau das, warum ich es gemacht habe. Und da kann ich immer noch so abgezockt tun, wie ich will. Das ist sehr besonders und dafür ist da.
Wie würdest du unseren Zuhörenden jetzt beschreiben, wie Junis schmeckt, was es eigentlich ist? Du hast jetzt eben gerade auch speziell von Frauen gesprochen, was ich nicht verstehe. Kannst du gleich nochmal sagen, warum. Aber wie würdest du jetzt sagen, wenn dich abends am Esstisch einer fragt, okay, ich habe jetzt verstanden, was sie machen, aber wie schmeckt denn das eigentlich?
Ja, also es soll eigentlich so schmecken, als hättest du in dein Sprudelwasser einfach die frische Frucht reingepresst und das nicht zu knapp und das mit einem sehr runden Geschmack und nicht zu trocken. Das heißt, wir wollen trotzdem dass ein kleiner süßer Stoß mit dabei ist, aber nicht so doll. Und genau deswegen ist unser Claim auch, weil du schon süß genug bist. Mhm. Und das sagen wir nicht, sagen wir extra oft. Und ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich glaube, dass man einfach nicht so süß braucht. Und das, was da drin ist, das sind maximal 2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und immer maximal 9 Kalorien auf 100 Milliliter. Das genau ist das, was uns ausmacht, dass wir schaffen, einen sehr runden und vollen Geschmack zu schaffen in einem Getränk, wo weder Süßstoffe noch zugesetzter Zucker drin ist. Mhm. Weil ich finde, es gibt nichts Vergleichbares da draußen.
Wenn ich es jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, es schmeckt im allerbesten Sinne total unaufgeregt und im allerbesten Sinne wirklich erfrischend. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe es auch nach dem Sport getrunken. Es ist wirklich ein sehr erfrischendes Getränk. Ein Getränk, was sofort die Note mitliefert, du trinkst hier nichts Süßes. Es schmeckt tatsächlich nicht süß. Ich persönlich würde unheimlich gerne aber eine Lanze dafür brechen, dass es eben nicht schmeckt wie ein Mineralwasser, in dem eine Frucht eingepresst ist, weil ich das persönlich total lame finde. Ich finde das wirklich langweilig und ich finde, dass damit Junis total underrated repräsentiert wäre. Ich habe das Gefühl, es schmeckt und im wortwörtlichen Sinne unbeschreiblich. Es ist, ja, ich finde, und wahrscheinlich wird sich jetzt wieder der eine oder andere melden, dass ich einfach meinen Gästen gegenüber zu schleimig bin, aber ich muss wirklich sagen, es ist unbeschreiblich.
Ja, das nehme ich so mit. Für mich tatsächlich auch manchmal, weil man sich schnell in irgendeine Ecke begibt von Getränken, die es schon gibt, und dann dementsprechend auch abgestempelt wird. Ich glaube, was uns auch geschmacklich unterscheidet zu anderen. Ich beschreibe es immer mit, du kannst uns zu jeder Tageszeit trinken und dann verstehen es manche ein bisschen besser. Du kannst uns nach dem Aufstehen um 8 Uhr trinken, auch zum Frühstück. Das funktioniert, weil es einfach sehr fruchtig ist und nicht so süß, was du vielleicht mit einer klassischen Orangenlimonade jetzt morgens um 8 nicht unbedingt machen würdest.
Das, guter Punkt.
Das funktioniert mit uns sehr gut.
Sehr guter Punkt.
Funktioniert.
Man hat ja immer so Vorurteile. Es sind ja auch immer die gleichen Menschen, die du um 7:30 mit der Coke siehst, ne?
Ja,
morgens.
Ja, lange nicht mehr gesehen, aber ja, so Klassiker Coke oder Red Bull morgens ja, um 7,
das finde ich auch. Oder Monster. Wie geht das?
Hat alles seine Berechtigung am Ende des Tages.
Sehr gut
geantwortet. Ich trinke auch gerne selber andere Produkte, auch welche mit Süßstoff. Also ich bin da und wir sind da überhaupt nicht moralisch angetreten, um zu sagen, du darfst keinen Süßstoff und du darfst keinen Zucker, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass die Nachfrage und der Bedarf an Getränken, die weder die Zuckerkeule noch irgendwie die Süßstoffkeule schwingen, dass es da einfach eine große Nachfrage gibt, inklusive mir selber. Und deswegen fühlen wir uns da wohl. Mhm. Und das zu jeder Jahreszeit sowieso. Aber du kannst uns abends in der Bar wunderbar trinken, du kannst uns mittags, kannst uns im Späti holen, mittags zum Lunch und morgens und du kannst uns trinken, wenn du 3 Jahre alt bist, so wie mein Sohn und so wie die Oma von meiner Freundin, die irgendwie 90 ist, die gerne diesen Maracuja trinkt.
Bei dem Trinken in der Bar bin ich mir gerade ehrlicherweise noch gar nicht so sicher, weil das bedeutet, in der Bar würde es der Barkeeper aus der Dose in ein Glas ausschenken, richtig? Man trinkt ja nicht in der Dose in der Bar.
Ja, ich glaube, das ist möglich und das ist cool und irgendwie hat das auch Retro-Vibes, mhm, die Dose rauszugeben. Ich glaube auch, dass es einige richtig gute Restaurants gibt, die, naja, jetzt vielleicht nicht zu konservativ sind, sondern einfach cool, frisch und jung und die, wo eine Dose irgendwie auf dem Tisch einen guten Platz hat. Ich bin nach wie vor, was Fotos angeht, von dem Produkt immer am meisten Fan. Und das kriege ich immer von Aaron, wenn er irgendwelche Food-Events oder Gastro-Events in Hamburg macht. Wenn es so eine weiße Tischdecke ist, wo Weingläser draufstehen, wo so ein paar Essensreste auf weißem Porzellan noch liegen und dann stehen da so offene Dosen von Junis. Ich finde, das hat eine riesen und einfach eine tolle Ästhetik und das passt wunderbar, aber natürlich ist es am Ende immer Gastronomensache, ob sie es wollen oder nicht. Aber in der Bar funktioniert es auch als Mischgetränk super gut. Also ich bin großer Fan von Wodka Pfirsich, das funktioniert einmalig.
Ah ja, also zum Thema Ästhetik sei vielleicht auch noch gesagt, ihr habt natürlich, so wie sich es mittlerweile gehört, macht ihr Creator-Events, das heißt, ihr seid in den großen deutschen Städten unterwegs und nistet euch für einen Abend, Nachmittag in eine eventuell in eine höchstwahrscheinlich coole Location ein, um sozusagen dieses Getränk vorzustellen mit ein bisschen Musik, mit ein paar Content-Creatern und Co. So, soweit so normal. Ich habe mir das Event hier von euch in Hamburg angeguckt und da ist mir aufgefallen, allerdings auch als ihr in Berlin wart, da habt ihr das ja auch mit dem Dinner verbunden, dass das Ganze wirklich in einer sehr schön anzusehen und vor allem sehr hochwertigen Welt entsteht. Also das heißt, ich finde, man merkt bei euch auch sofort, dass ihr eben nicht kleckert, sondern wirklich klotzt, dass ihr hier was vorhabt und dass ihr eigentlich von Anfang an klar machen wollt, ihr habt nicht nur eine Dose oder ein Getränk, sondern ihr habt eigentlich eine Welt kreiert, in der sich diese Dose mit dem Dosentrinkenden sehr wohlfühlen wird.
Genau, das hast du genau richtig gesagt und das war am Anfang. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, was Agenturen und Designs und so, das ist jetzt auch alles nicht mein Steckenpferd. Ich bin einfach, ich mache Sales für mein Leben gerne, aber wir haben uns früh mit einer Agentur angefreundet, die uns diese Welt von Anfang an auch skizziert hat und die gesagt hat, weil ich immer zu Designern oder zu Agenturen gegangen bin und gesagt habe, ich mach mir eine schöne Dose, ich habe Ideen und mach mir bitte eine schöne Dose. Und das war die Agentur, die dann auf mich zugekommen ist und meinte, es geht hier nicht darum, einfach eine schöne Dose zu machen, sondern wir müssen eine Welt bauen und aus dieser Welt entsteht dann eine Dose.
Genau.
Und zu der Welt gehört nicht einfach nur, wie sehen irgendwie stilistische Elemente aus, sondern gehört auch ganz viel dazu, wie reden wir, wie wollen wir gesehen werden, wie soll sich das anfühlen, wie sollen die Leute an euch denken. Also es gibt ganz viel, das dazugehört. Und dann sieht manches auch nach Zufall aus. Wir haben mit Laura, die bei uns das Marketing verantwortet und erste Mitarbeiterin war, einfach eine absolute Heldin am Werk, was die Arbeit angeht, die das für uns alles so durchprozessiert hat, wie es jetzt ist. Das heißt, da gehört einfach viel, da gehören viele Gedanken dazu und dann auch die Exekution. Und das ist, ja, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, den wir genau gehen wollen. Und alles, was du da so wahrnimmst, das ist so, wie wir wahrgenommen werden wollen.
Passt aber eigentlich ein Gedanke ganz gut dazu, zu dem, was du gerade sagtest, was ich mir im Vorfeld gefragt habe. So wie sich alles irgendwie mit dem Zeitgeist verändert hat, hat sich natürlich auch das Konsumverhalten der Menschen verändert und die Art und Weise, warum sie überhaupt irgendwas konsumieren. Was ich sagen will, ich habe mich gefragt, ob Menschen Geschmack trinken oder ob sie eher ein Bild von sich selbst trinken. Ne? Also im Sinne von, ich habe jetzt Junis so oft gesehen, in der Hand von X, Y und Z, natürlich trinke ich jetzt auch Junis. Und da passt ja eigentlich dieser Claim, über den du eben schon gesprochen hast, weil du süß genug bist, ganz gut dazu, weil das ist ja kein Satz über Fruchtsaft, das ist im Prinzip ein Satz über die Person, die das Getränk in der Hand hält. Das heißt, ihr positioniert euch ja mal mindestens doppelt. Also auf der einen Seite das Natural Soda, wenig Zucker, viel Mineralwasser mit, als hätte man viel Frucht reingepresst. Und auf der anderen Seite positioniert ihr euch aber ganz klar über die Person, die das Ganze in der Hand hält. Gibt es Menschen, die du überhaupt nicht sehen wollen würdest mit dieser Dose, weil es einfach nicht passt?
Nee, ich glaube, da kann ich kategorisch alles ausschließen.
Es wäre ja auch jetzt sehr weird, wenn du sagen würdest, ich möchte keine Finnen sehen.
Ja, genau.
Finnen und Holländer, nein.
Nee, überhaupt nicht. Und deswegen habe ich das gerade auch nochmal mit dem Alter beschrieben. Und am Ende wollen wir mit dem, weil du schon süß genug bist, da geht es jetzt in der Message auch nicht nur ums Süß und was nicht Süße, sondern das soll ja schon auch irgendwie für Positivity stehen und dafür stehen so, du bist gut, wie du bist und nach dem suchen wir uns auch unsere Ambassadors aus. Also es soll divers sein, es soll bunt sein und es soll nicht zu, wir sind keine klassische Yoga-Brand, so wie man vielleicht andere klassische Nearwater irgendwie verordnen würde, dass sie sagen, du musst irgendwie so skandinavisch clean sein, weil das ist nur Wasser mit ein bisschen Geschmack und deswegen sind da keine Kalorien drin und kein Zucker. Also das ist nicht unser Approach ist nicht irgendwelche Health Claims rauszuhauen und zu sagen, irgendwie wir sind besser, weil wir gesünder sind als die anderen, sondern wir wollen den Standard einfach so legen, dass Leute wissen, es muss einfach nicht so süß sein und ich regel hier mal meinen süßen Konsum so ein bisschen runter.
Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass ein Getränk heutzutage schon lange nicht mehr nur konsumiert werden soll. Ne? Also es soll in einer bestimmten Welt stattfinden, Running Clubs, Pop-Ups, Local Heroes, Creator, Social Media, modernes Design, bla. weil du eben von Ambassadoren gesprochen hattest, wir haben vorhin von Influencern gesprochen, kommen jetzt auf eine sehr prominente Investorin, würde ich gerne zu sprechen kommen. Braucht ein neues Produkt heutzutage überhaupt noch klassische Werbung oder langt eine, in Anführungszeichen, ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, eine Instagram-Influencerin Caro Dauer, um zu sagen, das wird jetzt unser Hebel, mit dem wir das ganz große Rad drehen. Weil Caro Dauer, ganz kurz, ist Investorin bei Junis. Das ist jetzt auch die Tage announced worden. Genau. Da muss ich sagen, da war ich schon sehr beeindruckt. Weil sie ist ja mittlerweile an einem Punkt, dass sie das nicht mehr aus Freundschaftsdiensten macht oder weil sie Hamburger und Hamburgerinnen so toll findet, sondern weil sie dort wirklich ein Invest tätigt, von dem sie überzeugt ist, dass sich das für sie rentieren wird.
Genau, auf der einen Seite das, und da ist sie auch nicht die einzige Investorin, die bei uns investiert hat. Wir haben eine Reihe an Investoren, die
500.000 habt ihr gesammelt, ne?
Genau, wir haben 500.000 im Januar gesammelt und haben jetzt nochmal eine Zwischenrunde gemacht, weil die Nachfrage so groß ist, wir viel produziert haben und wir deswegen auch nochmal ein bisschen lauter sein müssen, weil wir in jeder Ecke in Deutschland irgendwie jetzt auch verfügbar sind, und da ist einfach wichtig, natürlich laut rauszugehen. Dafür braucht man einfach ein bisschen Geld, und wie wir vorhin gesagt haben, wir wollen groß auftreten und nicht und schnell sein und gut sein. Auf der einen Seite muss sich das Investment lohnen, das ist klar. Dafür haben wir einen Case angelegt. Das ist auch Bijans Arbeit, die er leistet. Und auf der anderen Seite müssen unsere Investoren verstehen, was wir da machen. Ja, man muss auch wissen, dass wir mit Caro schon lange im Austausch sind. Das Announcement war jetzt ganz aktuell. Wir sind lange im Austausch. Die kannte das Produkt, als das Design noch gar nicht ready war. Die kannte das Produkt, als der Geschmack gerade vielleicht final entwickelt war. Ja, das heißt, da muss jemand auch verstehen, um was es geht, was wir machen wollen, und dann dabei sein. Und um nochmal auf dieses klassische Wort Influencer auch einzugehen, wir haben uns mit Caro im Austausch von Anfang an nie über den Begriff Influencer ausgetauscht. Für mich ist Caro keine Influencerin. Ich beide auch einfach den Begriff.
Ich habe es auch in große Anführungszeichen
gesetzt. Habe ich gesehen, genau. Sie ist eine Unternehmerin, von der man super viel lernen kann. Wir hatten richtig gute Gespräche, und sie hat vor allem super viel Erfahrung, was Marken angeht und wie Marken sich da draußen platzieren und wie Marken gesehen werden wollen. Und deswegen waren die Gespräche bei uns von Anfang an so, dass sie gesagt hat, ich will dabei sein. Also ich habe Lust, ich habe Lust, auch euch zu supporten. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da einen Vertrag unterschrieben haben. Da gab es einen Austausch von Geld gegen Prozente und jetzt sehen wir uns irgendwie in 3 Jahren und dann fragt sie zwischendurch mal, wie läuft's, Jungs? Ganz im Gegenteil. Sie ist nah dran. Wir sind viel im Austausch. Und wir gucken, wie sie uns helfen kann, und sie gibt da Gas. Also das ist eine Zusammenarbeit, die richtig Spaß macht, und nicht erst seit dem Announcement jetzt, sondern schon vorher. Da geht es nicht darum, dass Caro Dauer lächelnd auf unserem Pub-Display im Handel stehen wird. Ganz im Gegenteil. Sie ist Investorin und sie wird uns bei strategischen Entscheidungen helfen. Sie hat natürlich auch ein wahnsinniges Netzwerk. Das heißt, sie ist bei uns als Unternehmerin investiert und als strategische Partnerin dabei, und alle anderen Begrifflichkeiten treffen das einfach nicht.
Das heißt aber, im Idealfall hat man schon so ein bisschen im Hintergrund, wenn jemand wie Caro Dauer, um jetzt mal bei der Persönlichkeit zu bleiben, das nächste Mal bei den French Open oder sonst wo sitzt und sich mit jemandem von Louis Vuitton, Hennessy unterhält und er oder sie fragt, was ist eigentlich für eine Dose, die du da, wo du investiert hast, und sie darüber redet, dass eventuell irgendjemand aus Frankreich sich in dem Moment dann denkt, es ist vielleicht gar nicht so uninteressant, das hier mal zu unserem nächsten Event in Frankreich einzubringen. Das sind dann genau die Dinge. Oder dass Pharrell Williams sagt, warum nicht?
Ja.
Die Never Fullback da mit einmal stopfen.
Ja, absolut. Ich glaube, ich meine, sie ist Hamburgerin. Ich schätze schon ein, dass sehr viele sie kennen. Und ich glaube, jeder sieht auch, wie das Netzwerk da ist. Und man wird auch sicherlich noch hören, wie sie über das Getränk spricht, weil das ist in höchsten Tönen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte auch in ihrem Netzwerk, was für uns langfristig sehr spannend ist.
Wenn jemand wie Caro Dauer oder unser allseits geschätzter und sich zum Stammgast entwickelnder Andy Zingler über das Getränk spricht, nicht müde wird, vor allem Andy, wirklich tolle Stories wortwörtlich zu drehen und entstehen zu lassen. Er hat ja hier hunderte von Päckchen ganz offensichtlich verschickt und wurde ja ständig gerepostet. Wie verhindert ihr, dass prominente Partner die eigentliche Gründer- und Produktgeschichte überstrahlen? Oder wäre euch das sogar recht?
Nee, wäre uns überhaupt nicht recht. Da sind wir, da gucken wir schon ziemlich genau drauf. Wir wollen eine Marke bauen und da soll die Marke immer das Größte sein. Und natürlich gibt es immer die Gefahr, wenn man schaut, wer investiert und wer damit kommuniziert, dass man sich so ein bisschen anschmiegt an die Marken der Persönlichkeiten sozusagen. Da achten wir also drauf. Aber bislang und so wie wir das handhaben und kommunizieren, gibt es da keine Gefahr. Und man muss sagen, dass auch Andy für uns ein absolutes Match ist, auch mit der Marke, mit seiner Art, auch mit, ja, wie er spricht. Und das ist schon, das passt einfach perfekt zur Marke. Deswegen war ich auch sehr früh schon in der Produktentwicklung mit Andy im Austausch, auch über Aaron, dann über den gemeinsamen Kontakt, und habe ihn da so ein bisschen mit reingenommen, weil ich weiß, er hat ja auch einen guten Gaumen und gibt gute Bewertungen ab zur Qualität von Drinks. Und jeder, der ihn kennt, weiß auch, dass der Mann sehr ehrlich ist mit seiner Meinung. Und am Ende war ausschlaggebend bei uns in der Zusammenarbeit, dass wir irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde zusammen im Auto nebeneinander saßen und über die Marke ausgetauscht haben und über uns, und rausgegangen sind und meinten, wie geil, irgendwie er hat Bock dabei zu sein, und ist dann sehr, sehr früh auch bei uns mit eingestiegen quasi. Der kriegt von uns nichts geschickt. Bitte das machen oder bitte das machen. Das, was er kommuniziert, das ist alles auf seinen Mist gewachsen. Was er sagt, wie er es sagt, an wen er es sagt, das ist komplett ihm überlassen. Und da merkt man einfach, wie er hinterm Produkt steht und was für ein gutes Bauchgefühl auch wir hatten, das mit ihm zu machen.
Ja, er hat auch erzählt, dass er tatsächlich auch in der Rezeptur die eine oder andere Sache nochmal, ich formuliere es mal positiv, an Ideen weitergegeben hat, wo ihr euch dann auch tatsächlich ausgetauscht und auch versucht habt und die Dinge verändert habt, bis es sozusagen, du hast gerade angesprochen, seinem Gaumen hoch sozusagen. Zingler hat einen Gaumen hoch gemacht. Dann ging's los. Was ist langfristig wertvoller? 1 Million Menschen sehen diese Dose einmal oder 1.000 Menschen kaufen sie in der Woche?
1.000 Menschen in der Woche, das wird nicht reichen, bei Weitem nicht. Deswegen auf jeden Fall das andere. Und ich glaube, dass wir einfach sehr stark sind, wenn man uns einmal sieht. Das zeigen die Verkäufe von den ersten 2 Monaten. Wir haben uns sehr übertroffen, was unseren Businessplan angeht. Wir sind da weit drüber.
Kannst du da Zahlen nennen?
Wir haben jetzt in den ersten, also wir haben Anfang Juni gelauncht.
Heute ist der ein, und heute, da wir aufzeichnen, ist Ende Juli.
Ziemlich genau Ende Juli. Das heißt, es sind jetzt 2 Monate um und wir haben über 500.000 Dosen verkauft.
Tag.
Das ist nach wie vor auch für mich eine Zahl, die mich begeistern zurücklässt, und ich dann immer mal gucke, ich dann auch den Taschenrechner zücke und gucke, was bedeutet das eigentlich pro Tag, was bedeutet das eigentlich pro...
8.333 Dosen pro Tag.
Ja.
Ist schon stark.
Ist gut, oder?
Also zur Frage, 1.000 Dosen die Woche. Nee, wir nehmen 8.333 pro Tag.
Ja, also... und das, ja, das tippe ich mir dann auch einmal so durch und sehe einfach, dass wir aber noch bei weitem...
Was kostet
die? Die kostet im besten Fall 1,49 gerade.
12.416 Euro pro Tag.
Ja, den Umsatz mache ja nicht ich.
Nee, ist mir schon klar. Mal 60, 775, 745.000.
Ja. Das den meisten Spaß...
Wenn ich im Kopf richtig gerechnet habe.
Ja, die ich habe auch kurz überschlagen. Ja, nee, muss stimmen. Das macht natürlich Spaß, wenn der Start so aussieht. Trotzdem muss man dazu sagen, das waren wahnsinnige letzte Monate, die wir da gemacht haben. Also wirklich von schlaflosen Nächten bis absolute Krisenmeetings, die wir hatten, weil es gar nicht so einfach ist, in dem Bereich schnell zu wachsen. Man muss die Zutaten kriegen, man muss Dosen kriegen, man muss den Abfüllslot kriegen. Und du kriegst erstmal überall ein Nein und dann musst du an jeder Position einmal nachhaken. Und wenn dann so ein Retail-Riese sagt, ich will aber in 4 Wochen, und dir sagen alle anderen, wir brauchen 8, dann wird es ungemütlich.
Gibt es Momente, wo ihr merkt, wir werden da blockiert, weil die Leute Angst vor eurer Konkurrenz haben? Wir kriegen keinen Slot, obwohl es den eigentlich gibt.
Nee, ich glaube das nicht. Das ist jetzt nicht so die Sache, aber ich finde trotzdem in dem Geschäft, also ich glaube, man stellt sich immer sowas leichter vor oder unproblematischer, am Ende ein Getränk auf den Markt zu bringen. Ich glaube, jeder kennt ja jemanden, der schon mal ein Getränk irgendwie auf den Markt gebracht hat. Wie viele davon erfolgreich waren, ist wieder was anderes. Aber gerade in den Größenordnungen, wo wir uns befinden, klar, wir haben jetzt unsere erste 1 Million Abfüllung gemacht. Das sind Zahlen, ich stehe da im Lager, da stehen die Rohlinge, also die leeren Dosen im Lager, das sind irgendwie 30 Meter hohe Türme und in so eine Lagerhalle halb voll, das macht schon was mit einem.
Ich habe mir so ein paar Videos angesehen, also das muss ja für euch irre sein, sowas kennt ihr ja eigentlich nur aus der Sendung mit der Maus von früher und von Löwenzahn.
Ey, ich liebe das.
Wie so eine Dose befüllt, bedruckt, abgefüllt wird, um sie dann zu liefern, damit sie im Regal steht und dann trinkt Peter Lustig sie in seinem Bauwagen.
Ja, du kannst mir wirklich meinen Schreibtisch in die Produktion stellen und ich arbeite von da. Mir macht das so Spaß. Also ich bin ehrlich gesagt auch so ein Freak, der sich dann auf YouTube abends vorm Schlafengehen gerne nochmal irgendwie die Abfüllung von der Sriracha-Flasche anguckt und so.
Ich finde das,
ja, richtig, bei 30 Grad. Nee, ich finde es wirklich, ich finde es super interessant und ist natürlich impressive und es macht natürlich auch was mit einem, wenn man dann sieht, dass da irgendwie stundenlang deine Dosen mit 100 km/h über das Band geschossen werden. Das ist schon cool.
Lass uns doch bitte nochmal über den Ort sprechen, Josa, wo so ein Markenversprechen eigentlich relativ schnell seine Poesie verlieren kann, nämlich das Supermarktregal. Was passiert bei so einem Gespräch mit einem Einkäufer, wenn ihr euch trefft? Also ihr braucht ja jemanden, der euch unterstützt in dieser Branche Supermarkt. Ja? Ihr braucht ja irgendjemanden, der euch das Gefühl gibt, wir unterstützen euch jetzt. Was interessiert denn den Handel, wenn ihr euch mit dem unterhaltet, jetzt mit Herr Edeka zum Beispiel oder Frau Edeka? Wollen die wissen, was die Zutaten sind? Interessiert die Geschichte? Sind die an der Marge interessiert? Die Drehgeschwindigkeit? Oder ist es eigentlich nur die Antwort auf die Frage, warum sollte ich dafür einem anderen Produkt hier den Platz nehmen?
Genau. Das sind eine Menge Sachen, die da abgefragt werden. Das ist nicht nur, schmeckt's gut oder sieht's gut aus, sondern da geht's natürlich, ja, also es geht natürlich um die, ja, wie ist das, warum macht ihr das und was macht ihr dafür, dass das viele Leute kennen? Und am Ende geht's im Supermarkt darum, egal wie nett du bist, das Produkt muss ich verkaufen. Und die wollen von dir wissen, was tust du dafür, dass das Produkt verkauft wird? Mhm. Und wieso ist das, was du tust, erfolgreicher als das von der Dose daneben? Und was kostest du eigentlich? Und was steckt alles dahinter? Und was habt ihr eigentlich langfristig vor? Das ist so, was alles auf unser Produkt sehr bezogen ist und auf unser Team. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite. Wie verändert sich gerade der Markt? Und was sagt der Markt eigentlich? Da haben die natürlich auch Zugriff zu verschiedenen Statistiken. Die sehen auch, was macht der Near-Water-Markt? Was passiert mit zuckerhaltigen Getränken? Was passiert eigentlich mit Zero, mit klassischen Zero-Getränken, wo Süßstoff drin ist? Was passiert aber auch in der Politik? Was hat Zuckersteuer eigentlich im Moment zu sagen? Was passiert?
Also Jamie Oliver müsste euer Getränk eigentlich total feiern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat ja wirklich dafür gesorgt, dass der Zucker aus den Supermärkten, aus den Getränken nahezu verschwindet. Mhm. Und hat ja wirklich eine Riesenkampagne gefahren an Schulen in Großbritannien, dass gesünder gegessen und getrunken wird. Also für ihn ist sowas mit Sicherheit eine total interessante Geschichte.
Ja, wahrscheinlich nicht nur für ihn, aber es ist ja klar, auch in der Ernährung und in der bewussten Ernährung, die ja einfach größer wird. Ich glaube, das lässt sich nicht leugnen, weder im Supermarkt noch in der Gastronomie. Also dass auf weniger Zucker gesetzt wird. So, das ist erstmal klar in allen, ich glaube auch in allen Lebensmittelbereichen. Und dann ist natürlich im Moment der Hang in Süßstoff sehr hoch, weil im Moment die Lebensmittel jetzt nicht einfach weniger süß gemacht werden, so wie wir es machen, sondern einfach damit Süßstoff versetzt werden. Und das ist ja genau unser Ansatz, der sagt, wir machen das eben nicht, weil es mehr als genug Leute gibt, die sagen, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie nur weil da kein Zucker mehr drin ist, irgendwie auf Süßstoff zu setzen. Und da positionieren wir uns. Aber das sehen natürlich die EinkäuferInnen da draußen, dass sich da was verändert. Das heißt, die gucken sich den Markt zu den Produkten an. Ich glaube auch nach wie vor fest daran, dass die Gastronomie eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich habe immer 2, 3 Slides in meiner Präsentation über die Gastronomien, wo wir drin sind. Und versuche auch tatsächlich dort, wo die Zentralen sind, in den Gastronomien, die von dort aus nicht weit weg sind, das Produkt immer zu platzieren. Weil ich glaube einfach, dass die Gastronomie einen großen Einfluss darauf hat, wie die Marken entstehen, sich entwickeln und auch dann im Handel wieder gekauft werden, weil das Regal, da, das ist so lang und da stehen so viele Produkte. Bis da zu deinem gegriffen wird, ist ein langer Weg. Aber das sind Sachen, die so ein, die eine Einkäuferin oder ein Einkäufer sehen möchte. Und da muss man natürlich auch deutlich darauf hinweisen, hey, in Amerika ist dieser Near-Water-Markt einfach der größte Getränke, die größte Getränkesortiment oder Kategorie, die es gibt. Ja, also da sind ganze Regale mit Flavored Waters im Regal.
Gibt es da eine Marke, die ich jetzt kennen könnte?
LaCroix spricht man eine aus. LaCroix. Dann Spindrift, ganz relativ bekannt. Das sind alles Riesenmarken. Vom Wert her Richtung einer Milliarde.
Wer ist denn der Competitor in Deutschland für euch?
Ja, das auf der einen Seite schon irgendwie die sprudeligen irgendwie Quellen, die dann im Regal stehen, wo dann Zitrone oder Grapefruit eingefügt wird. Und auf der anderen Seite sage ich auch extra die klassischen Softdrinks wirklich. Weil ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken vor klassischen Limonaden, was den Geschmack angeht. Und deswegen will ich auch die Konsumentinnen davon haben. Und ich glaube, ein Getränk oder ein Geschmack ist ja immer so ein Gewohnheitsding. Ja, also ich trinke natürlich nur noch Junis und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt irgendwas trinke, was einfach ein bisschen süßer ist, was vielleicht nicht mal in die süßeste Ecke verordnet wird, selbst dann zieht mir das die Socken aus. Also ist einfach zu süß.
Ich musste mich rantasten. Ich habe ja gerade erzählt, wo ich so die ersten Berührungspunkte hatte und da war das für mich ein Quatschgetränk im positiven Sinne, ne? Weil ich dachte, das ist ein Dummy und es ist irgendwie, keine Ahnung. Und für mich ist es jetzt mittlerweile ein Getränk, zu dem ich ganz bewusst greifen würde, wenn ich es zu Hause habe, von dem ich weiß, ganz genau weiß, was ich bekomme. Also die Situation, in der ich stecke, erfordert das Getränk, was ich gerade dafür als besten Fit betrachte. Und da hat sich Junis für mehr und mehr Situationen mittlerweile angeboten. Ich trinke zum Mittagessen immer eine Dose, in der Regel eine Coke Zero oder jetzt manchmal so ein Junis. Nach dem Sport finde ich es ehrlicherweise total erfrischend. Also das habt ihr schon geschafft. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf die Karte bringen im Restaurants, in der Gastronomie unheimlich wichtig ist. Apropos, ich möchte euch auch noch was auf die Karte bringen, was ganz Besonderes. Ich möchte euch nämlich auf Campfire FM aufmerksam machen. Das ist die Community-App zu Studio Gastro, also der Ort, an dem unser Gespräch nach der Folge weitergeht. Du lädst dir die App einfach im App Store runter oder bei Google Play, da geht das natürlich auch, registrierst dich und zack, sitzt du direkt hier mit bei uns quasi am Tisch. Du kannst eigene Fragen stellen, du kannst über Themen abstimmen, Empfehlungen und Geheimtipps teilen und Studio Gastro somit aktiv mitgestalten. Ist schon ganz geil. Also ob Lieblingsrestaurant, eine Frage an unsere Gäste oder ein Thema, das unbedingt einmal serviert werden sollte, bei Campfire FM wird nicht nur zugehört, sondern mitgeredet und ich sag mal so, schön, dass du mit dabei bist. Und Jonas, sage ich schon, Josa freut sich mit Sicherheit auch, wenn es noch die ein oder andere Frage zu seinem Getränk gibt. Ich habe so ein paar Thesen, wir kommen so ganz langsam zum Ende, ich habe so ein paar Thesen aufgestellt, Josa, die ich jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen gerne abfragen würde. These 1, Menschen wollen keine neuen Produkte. Ich glaube, die meisten Menschen wollen überhaupt keine neuen Produkte, sie wollen ein bekanntes Bedürfnis besser, einfacher oder schöner erfüllen bekommen. Ist das für euch Gründer eine ernüchternde Aussage oder würdest du sagen, stimmt schon so ein bisschen?
Ja, also stimmt schon so ein bisschen. Ich glaube, Mensch ist schon ein Gewohnheitstier und greift schon oft einfach zu dem, das zeigen ja auch einfach Supermarktdaten, dass die Einkäufe schon immer sehr ähnlich aussehen. Aber das Schöne ist, Menschen sind auf der Suche nach Alternativen und das nach, ja, bewusster, gerade was so das Bewusstsein und Ernährung angeht, sind sie auf der Suche nach Alternativen. Und da ist einfach die Chance dann riesig, wenn du da reinfällst. Und das sehen wir jetzt, dass die Leute immer wieder zu dir greifen. Und das ist das Schöne. Das heißt, die Lücke ist da, um in diese Gewohnheiten reinzubrechen. Und das tun wir.
Stark, weil geht direkt auf meine zweite These, als hättest du es gewusst, eine neue Kategorie ist zunächst nur eine Behauptung, sage ich jetzt einfach mal. Natural Soda ist also erstmal ein Begriff, den ihr selbst gewählt habt. Und ich frage mich, ab wann darf man ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine Kategorie?
Ich würde sagen, wenn der Wettbewerb diese Kategorie mit annimmt. Ich glaube, spätestens dann kommt die Wahrheit um die Ecke. Wir sehen zumindest im Bekanntenkreis, weiter kann ich noch gar nicht gehen, aber dass ich angesprochen werde mit Ich war letztens beim Supermarkt und hab dann anderes Natural Soda gesehen. Und das sind so die ersten Zeichen, dass das bei den Leuten im Kopf drin ist. Near Water ist glaube ich auch ein Begriff, der nicht wirklich bei den Leuten in den Köpfen
Komisches
ist, oder?
Komisches Wort. Ja, also, ich habe es wirklich noch nie gehört und ich bin der Gastro-Experte. Ja, Hüstel. Ich habe es wirklich noch nie gehört.
Ja. Ist auch einfach kein schönes Wort für eine Kategorie und ist auch einfach meiner Meinung nach was anderes als Natural Soda, weil Natural Soda deutlich mehr auf Geschmack geht, als Near Water wirklich auf Wasser geht. Genau.
Aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass fast jede moderne Lebensmittelmarke mittlerweile über Natürlichkeit spricht. Bringt mich zur nächsten These, dass Natürlichkeit längst ein Marketingbegriff ist. Je häufiger das Wort verwendet wird, finde ich, desto weniger sagt es aber eigentlich aus. Was genau würdest du jetzt nochmal sagen, zum Unterstreichen, bedeutet natürlich bei Junies ganz konkret?
Natürlich bedeutet ganz konkret, dass alle Zutaten, die in diesem Getränk sind, aus der Natur kommen, dementsprechend 100% natürlich sind. Es kommt nichts aus einem chemischen Prozess oder aus einer klassischen, ja, irgendwie künstlichen Herstellung, was auch überhaupt nicht schlecht ist. Da gibt es auch super gute Sachen, die man machen kann, aber wir sind es eben nicht. Wir sind 100% natürlich und ich glaube, dass Natürlichkeit, dass sich da schon viele reinbewegen in das Feld und das ist auch am Ende ein langer Prozess mit einem Anwalt, um zu gucken, wann und wie darf man das verwenden. Bei uns ging's relativ schnell, weil die Zutatenliste super, super kurz ist, wenn man sich die anguckt. Ich glaube, da sitzen einige mit Anwälten lange dran, um zu gucken, welche Kleinigkeiten man noch austauschen muss, bis dann endlich das Natürlichkeit reingeht. Und in Deutschland ist natürlich, wie alles, schwarz auf weiß geschrieben. Das heißt, wir sagen schon, wir sind komplett natürlich, wir sind 100% natürlich. Und dann machen sich natürlich auch andere ein kleines Fenster auf, indem sie sagen, wir haben natürlichen Geschmack oder
Zusätze.
Genau, wir bestehen aus natürlichen Zusätzen. Also da gibt es so verschiedene, glaube ich, Varianten oder Kniffe, wie man Natürlichkeit als Begriff reinkriegen kann. Wir sind sehr offensiv. Wir sagen, es ist einfach ein natürliches Getränk.
Weißt du noch, wie viele Rezepturen es gab, bevor ihr gesagt habt, das ist Junies?
Ja, unendlich. Also wir waren von der Grundrezeptur relativ gut unterwegs, hatten eine gute Pace. Aber wir haben gesagt, wir wollen immer unter 10 Kalorien pro 100 Milliliter bleiben und wir wollen nie mehr als 2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter haben. Und das im Einklang zu schaffen mit einem runden und guten Geschmack, das hat ewig gedauert, weil es dann super fein ist von der Abstimmung. Und ich bin jetzt auch kein Sommelier, der da irgendwie perfekt immer den Unterschied rausschmeckt. Aber es sind Nuancen, dafür haben wir uns auch Hilfe reingeholt. Wir hatten sehr viele Testerinnen und Tester, um dann den perfekten Geschmack auf diesen Nährwerten halt hinzukriegen.
Kannst du dich noch an den ersten Schluck erinnern? Also im Sinne...
Vom ersten Test?
Ja, im Sinne von, hat dich überzeugt oder dachtest du, was für eine Scheiße?
Nee. Ich bin da 3 Runden im Zimmer in der Wohnung gelaufen und dachte, was haben die eigentlich nicht verstanden, was ich hier haben wollte?
Okay.
Das ist ja überhaupt nicht das Rezept, was ich hier selber zusammengemischt habe, sondern das ist jetzt fernab von dem... Das ist ein langer Weg, aber... ich glaube, gute Kommunikation hilft da, dass man dann in die richtige Richtung guckt.
Wenn ihr, du hast vorhin erzählt, so eine UVP ist 1,49 was bleibt denn am Ende beim Hersteller?
Ja, ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, die Margen auf Retail-Seite sind schon immer ähnlich, aber es bleibt ein bisschen was, ohne da genau auf die Zahlen zu gehen, es bleibt ein bisschen was und das wird nicht reichen, um profitabel zu sein am Anfang, weil wir einfach auch viel Geld rausgeben. Dafür haben wir auch Investoren drin. Aber es ist langfristig so, dass du ein Geschäft damit machen kannst.
Was habt ihr in der zweiten Runde gesammelt?
Die zweite Runde gehört quasi noch wie mit zur ersten. Wir konnten das extenden haben ungefähr nochmal die gleiche Summe eingesammelt von deutlich weniger Leuten.
Von deutlich weniger Leuten.
Von deutlich weniger Leuten, auch von bekannten Leuten, die dann auch noch in der Zukunft nochmal announced werden.
Das bedeutet aber, jemand wie Caro Dauer ist dann schon 6-stellig da reingegangen? Darfst du darüber reden?
Ja, ist schon hoch.
Stark.
Mhm.
Also wirklich toll. Wie ist das? Also man fängt doch an, sich in so ein Produkt zu verlieben. Also Junis gehört jetzt erst einmal Bijan und dir. Ihr seid die Gründer, ihr habt es erfunden, das ist euer Baby. Das heißt, ihr fangt das an zu lieben, ihr fangt das an zu streicheln, ihr zieht es groß, ihr bringt dem Dinge bei und im Idealfall zeigt ihr die ganz große Welt. Was ist denn, wenn irgendein unseriöser oder ein seriöser großer Onkel namens Coca-Cola oder Schweppes oder wie sie alle heißen, irgendwann merken, verdammte Scheiße, die Junis gehen uns ganz schön auf den Sack. Die nehmen uns Platz im Regal weg, die sind bei den neuesten Sportarten und den geilsten Events dabei und verdammt nochmal, selbst meine Tochter sagt, das schmeckt gut, die kaufen wir jetzt mal. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist ganz klar unser ausgegebenes Fernziel. Wir werden nämlich noch andere Sachen gründen und wir wollen noch andere Sachen ausprobieren. Vor allem wollen wir aber auch viel Geld verdienen. Oder ist das etwas, wo du zumindest heute sagst, Junis verkaufen, my ass?
Ich glaube weder noch. Also ich glaube, das wäre utopisch zu sagen, my ass. Auf der anderen Seite kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, diese Marke an so eine Riesenfirma zu übergeben.
Gänsehaut, weil geil oder weil scheiße?
Gänsehaut, weil da wäre ich direkt traurig.
Ja, wir machen hier erstmal 5 Gramm Zucker rein.
Ja, genau. Kann ich mich gar nicht so doll auf eine Seite schlagen. Was ich sagen kann, ist, wir haben sehr viel vor und wir wollen eine sehr große Marke bauen und meine Leidenschaft liegt nicht im Geld verdienen. Meine Leidenschaft liegt in den Getränken. Das ist jetzt nicht irgendwie blöd.
Wirklich? Das ist jetzt sehr romantisch.
Ja, ich war Vertriebsdirektor bei Lemonade & Charity. Da bekommt man zumindest ein Gehalt, mit dem man sehr gut über die Runden kommt, qua Position.
Aber du kriegst auch eine Haltung eingefiltert, eingetrichtert, ne?
Inwiefern?
Naja, eine sehr soziale, positive Haltung.
Ja. Ja, was heißt eingetrichtert? Auch da, ich war immer der eher für die Getränke gesprochen hat, als für dem, was hintenrum passiert, was der Verein macht. Das ist schon sehr besonders, aber nach vorne rum ist mir immer wichtig, Getränke, die ich verkaufe, da muss ich auch irgendwie hinterstehen können. Ich wäre jetzt nicht der beste irgendeine andere Firma mit, die irgendwie Energy Drinks verkauft oder so. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt einfach nicht so mein Getränk sozusagen. Ich muss es auch fühlen. Aber wie gesagt, wenn es nach Geld ginge, dann wäre für mich die sicherste Option in den nächsten großen Konzernen, in der Vertriebsdirektion. Ich glaube, da verdient man super gut im Vertrieb und damit wäre ich sicherer und besser aufgestellt. Jetzt zahle ich mir kein Gehalt aus seit Monaten, lebe auf schmalen Fuß, baue an meinem Traum und es gibt nichts Schöneres für mich. Und es ist tatsächlich so und ich glaube, andere Selbstständige können das auch mitgehen. Irgendwie das Finanzielle, das kann nicht die Motivation sein, um was zu bauen, weil dann wird es nicht funktionieren. Und dann hätte ich auch was anderes gebaut, muss man dazu sagen. Und dementsprechend ist meine Motivation, eine Marke zu bauen, eine Kategorie zu bauen. Und da werden auch noch verschiedenste Arten von Getränken zu kommen. Also ich kann auch sagen, meine Vision ist ein Unternehmen zu bauen wie Coca-Cola, was aber auf natürlichen Getränken basiert. Ja, das ist meine Vision und da soll viel passieren, auch im Getränkebereich, an Sorten, an verschiedene Arten von Getränken. Und das soll langfristig passieren. Und jetzt über eine Übernahme oder so zu reden, das ist
also
viel zu weit weg.
Think big ist ja sowieso immer das Allerschönste. Die Leute sind uns hier am allerliebsten. Man hat ja gesehen, ganz egal, was man jetzt von Nestlé hält, was mit Ankerkraut möglich gewesen ist, dass ein kleines Gewürzglas die ganz große Weltumrundung angestrebt hat und sie auch hinter sich gebracht hat. Hinter sich im Sinne von, dass sie zurück wieder in die Eigenständigkeit gegangen sind. Aber diese Dinge sind möglich. Ich finde es eine unglaublich tolle Geschichte und werde auch nicht müde zu sagen, dass es mindestens einmal wert ist, Junis zu probieren, um dann festzustellen, dass es tatsächlich einfach lecker ist. Wenn es jetzt irgendjemanden gibt, der hier zuhört und sagt, ach guck mal, da bin ich ja genau der Richtige, gibt es irgendeine Kooperation und ein Sponsorship, wo du sagen würdest, boah, da könnte ich mir Junis total gut vorstellen, bei der Veranstaltung, auf dem Konzert, bei der Marke?
Ach, da gibt es wirklich einiges und wir wollen als Brand auch irgendwie dynamisch, jung, flexibel sein, nicht so konservativ wie andere, wo dann Kooperationen irgendwie ewig dauern und nicht passieren. Also ich bin für alle Sachen offen mit der Brand und ich freue mich, dass in Zukunft noch ganz witzige Kooperationen entstehen werden, auch wirklich auf der Dose und nicht einfach nur bei Events, sondern wir werden auch mit anderen witzigen Partnern zusammenarbeiten. Und da habe ich jetzt schon Lust drauf, aber wenn jemand da draußen ist, der sagt, das wäre doch was, wir und Junis, dann freue ich mich extrem. Ich freue mich natürlich auch extrem über jede Gastronomie, die Interesse hat, mit uns irgendwie zu arbeiten. Ich glaube, es passt. Es passt in den meisten Fällen immer wunderbar.
Also, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich möchte dich ganz zum Schluss noch darauf aufmerksam machen, dass wir hier bei Studio Gastro eine Karte haben, in der wunderbare Dinge stehen. Mir aber dummerweise in der Vorbereitung ein Blatt rausgefallen ist. Das heißt, ich habe hier jetzt einfach eine leere Seite zur Verfügung. Und die würde ich dir schenken und würde dich fragen, was du auf diese Kartenseite schreiben würdest.
Ich glaube, ich würde da mein Gastro-Lieblingsgericht draufschreiben. Und das ist ein Joghurt mit Granola.
Das ist dein Gastro-Lieblingsgericht?
Das ist mein Gastro-Lieblingsgericht. Ich schimpfe mich selber den Granola-Tester der Nation. Weil für mich ist ganz klar, egal wo ich mich hinsetze oder was mir empfohlen wird, mir werden viele gute Granola-Läden empfohlen auch, egal wo ich mich hinsetze, ich muss das testen, auch wenn ich Hunger auf was anderes habe, ich bestelle mir immer einen Joghurt mit Granola dazu. Und in der Einfachheit erkennt man ja auch meistens die besten Sachen, oder?
Da sagst du was, ich bin ein sehr einfacher Mensch.
Ja, genau. Und das passt perfekt auf diese Seite.
Hervorragend, dann habe ich nämlich noch direkt zwei Tipps für unsere Zuhörenden und auch für dich. Probiert unbedingt mal das Granola von meiner sehr guten Freundin Shelly. Die macht wirklich ein herausragend leckeres Granola und serviert es mit dem richtigen Löffel. So ein richtig schöner, langer Perlmuttlöffel. Macht tierisch Spaß. Und der letzte Tipp für heute ist noch an euch da draußen. Das Präteritum von Nico hat gelesen, ist Nikolas. Und mit diesen Worten entlasse ich nicht nur meinen wunderbaren Gast Josa, sondern auch euch alle. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert bitte diesen Kanal, hinterlasst Kommentare auf Spotify und Co. Das hilft diesem Podcast ungemein. Gerne auch negative Kommentare, so denn sie dann gerechtfertigt sind oder Sinn machen oder lustig sind. Gerne aber auch gute Sachen. Wo können wir besser werden? Wo haben wir uns ein bisschen verschlechtert? Und drückt das Glöckchen. Das soll es gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir, lieber Josa. Und wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao, Kakao.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.